Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwandel mit 50+. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen. Sei es aus eigenem Antrieb oder leider eben auch gezwungenermaßen. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und führe Gespräche mit faszinierenden Menschen, damit Sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Heute zeigt sich, wie sehr sich Netzwerken lohnt. Denn Dr. Ransifat Futa, ein toller Gesprächspartner, mit dem ich über den Umgang mit Narzissmus im Berufsalltag gesprochen habe, hat uns zusammengebracht. Uns? Das sind die beiden Business-Trainerinnen und Jungautorinnen, nenne ich sie mal, Caroline Giesemann und Ines Bruckschen. Schon während unserer Kontaktaufnahme war klar, das wird eine tolle Episode, da unser Austausch schon im Vorfeld ganz unkompliziert und sehr auf den Punkt war. Deshalb an dieser Stelle ein super freudiges und warmes Hallo an euch beide. Toll, dass wir heute miteinander sprechen können.
Hallo, danke, dass wir da sein dürfen.
Ja, wir freuen uns sehr.
Ja, wir sind mal gespannt. Ein Dreiergespräch ist ja auch für mich neu. Mal schauen, wie wir das heute so über die Bühne bringen. Und ja, worum geht's denn heute? Wir werden darüber sprechen, wie optimistisch und selbstwirksam wir durch Krisen kommen können und unser Leben, unsere Arbeit gelingend gestalten können. Und beide werden ihre Leidenschaft für das individuelle Wachstum von Menschen zeigen, die in komplexen Jobs erfolgreich bestehen und einen Platz finden wollen, an dem es ihnen gut geht. Das habe ich mal aus der Hochglanzbroschüre mit übernommen. Das klingt nämlich auch sehr klar, aber die beiden sind, glaube ich, genauso. Alles Themen, die uns natürlich alle drei vereinen, auf so ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Ja, und damit unsere ZuhörerInnen ein wenig mehr von euch erfahren, sagt doch bitte kurz etwas über eure Profession und das, was euch antreibt. Und am besten starten wir, ich sage einfach mal, mit Ines.
Ja, hallo zusammen. Ja, interessanterweise habe ich auch einen heftigen Bruch in meinem Leben gehabt. Ich habe nämlich ein Leben vor dem Coaching und Training gehabt. Ich war Journalistin. Mhm. Ich hatte auch vorher schon Bücher geschrieben und
ach, dann war das mit der Jungautorin ja ein bisschen forsch, ne?
Ja. Kann ich aber gut mit leben, vor allem mit dem Jungen. Ich komme einfach aus diesen Zeiten, wo man noch gut vom Schreiben leben konnte und musste in den Nullerjahren die Erfahrung machen, dass es die Tagessätze oder Stundenhonorare dermaßen absacken, dass das irgendwie kein guter Plan für die Zukunft war. Und dann habe ich aber das Glück gehabt, bei der Fraunhofer Gesellschaft unterzukommen. Die haben eine Redakteurin gesucht, die ihnen das Nachwuchsportal aufbaut. Und da war mein Lieblingsinstitut, die forschen ja zu 1000 verschiedenen Sachen, mein Lieblingsinstitut war das für Arbeitsorganisationen. Und die haben natürlich ganz viel in Richtung Zukunft der Arbeit gemacht. Wohin entwickelt sich das? Was muss man mitbringen, um da gut durchzukommen? Mhm. Und da habe ich dann gedacht, ey, da würde ich irgendwie nicht mehr gerne immer nur drüber schreiben. Das würde ich am liebsten mit den Menschen selbst erarbeiten. Mhm. Und habe die Coach- und Trainerausbildung gemacht und habe dann über diese Schiene Caroline kennengelernt, die am gleichen Institut gelernt hat.
Ah, okay, da war schon eure erste Gemeinsamkeit. Hm. Ah ja, da hat sich das daraus entwickelt. Ja, super, vielen Dank, liebe Ines. Ja, dann übergebe ich das Wort an dich.
Ja, ich nehme den Ball gerne auf, genau. Also ich habe auch mein Berufsleben nicht als Trainerin und Coach gestartet. Ich habe mal vor vielen Jahren Germanistik studiert. Also die Leidenschaft für Bücher und Lesen und Schreiben, das teilen Ines und ich also auch. Aber mich hat es erstmal Richtung Marketing und Kommunikation verschlagen. Und ich habe da aber immer schon so geliebäugelt mit diesen Trainings geben, Trainings machen, Seminare halten. Mhm. Und irgendwann bin ich diesen Weg gegangen, habe das dann erstmal eine ganze Weile noch bei meinem Arbeitgeber selber in-house machen können, also Meetings moderieren, solche Sachen. Und irgendwann gemerkt, das macht mir mehr Spaß als mein eigentlicher Job. Und seit ein paar Jahren bin ich jetzt eben hauptberuflich Trainerin. Und ein Thema, das so in den letzten 3-4 Jahren sicherlich auch Corona-bedingt so zu mir gekommen ist, ist eben das Thema Resilienz. Und genau, wie wir eigentlich alleine, zusammen, als Teams, persönlich und als Gesellschaft gut durch Krisen kommen. Und Ines und ich sind einfach wahnsinnig gerne im Gespräch. Also immer wenn wir uns getroffen haben, ist uns der Gesprächsstoff nicht ausgegangen. Mhm. Und so ist dann ein wunderbares gemeinsames Projekt entstanden.
Ja, absolut. Super, danke. Das ist ja genau auch der zweite Anlass oder der dritte eigentlich schon fast, warum wir heute sprechen. Denn ihr habt ja das Buch Resilienzfaktor, was dich langfristig erfolgreich macht, geschrieben. Das soll heute auch so der Fokus sein. Ich finde, aus meiner Sicht ein großes Projekt, das ihr da umgesetzt habt. Und ich kann nur sagen, das Buch lohnt sich. Also an alle unsere ZuhörerInnen bitte zugreifen, falls sie die Möglichkeit haben, sich das zu kaufen. Machen Sie denn das? Denn auch mich hat das Buch total in den seinen Sog gezogen. Die beiden haben mir das ja auch netterweise geschenkt. Nochmal herzlichen Dank dafür. Und es ist wirklich toll. Es ist nicht nur ein, ich sag mal, Abarbeiten an dem Thema, sondern es sind einfach ganz viele konkrete Vorschläge, Methoden, Instrumente, Tipps, Sichtweisen, sodass man einfach wirklich was damit anfangen kann, was Handfestes hat, sodass man losgehen kann. Also deshalb meine erste Frage, warum habt ihr euch dazu entschieden, dieses Buch zu schreiben? Liebe Ines, wir haben ja abgesprochen, wenn du bitte startest.
Ja, gerne. Ja, also tatsächlich war es, normalerweise hat man ein Thema und sagt, dazu schreiben wir ein Buch. Wir hatten den Wunsch, zusammen ein Buch zu schreiben und haben uns auf die Suche nach dem Thema gemacht. Okay. Und also mein Herzensanliegen ist ja wirklich dieses, es nennt sich Karrierecoaching, aber es geht einfach darum, selbst aktiv zu werden und selbst herauszufinden, wo es hingehen könnte und Schritte zu unternehmen dahin. Und dann kam Caroline mit dieser Resilienzausbildung um die Ecke und da haben wir gesagt, schauen wir mal, ob wir das verbinden können miteinander. Und da habe ich dann gedacht, das ist es eigentlich total, weil ich kriege immer mehr den Eindruck, dass Menschen ins Coaching kommen und sagen, ja, ich will was Neues finden, mir geht's nicht gut. Und wenn wir dann sagen, ja, und jetzt nehmen wir so als Reflexion auch mit, jetzt guck doch mal ein bisschen drauf, was interessiert dich denn wirklich, wo hörst du denn rein, dann kommt so oft so eine Erschöpfung. So ein, ich bin schon so am Limit. Ich kann jetzt nicht noch mich diese Woche irgendwie jeden Tag 5 Minuten hinsetzen und nachdenken. Wir auch gesagt haben, okay, wir brauchen erstmal so kleine Resilienzhäppchen, die den Leuten Raum schaffen, und dann auch wieder Lust machen, über sowas Wichtiges nachzudenken, wie wo könnte es denn beruflich hingehen? Mhm. Und also wirklich auch die beruflichen Schritte, wir haben ja versucht, das in ganz kleinen Häppchen zu machen, ne? So, das soll sich leicht lesen, soll zum Schmunzeln anregen, soll mit den Zeichnungen irgendwie einen auch unterhalten. Es bringt Fragen zur Selbstreflexion, aber es bringt auch ganz viel Praxisbeispiele, um zu zeigen, hey, es geht uns allen eigentlich mehr oder weniger gleich und wir sitzen alle in einem Boot. Und wir haben eigentlich, wollten wir ein Buch schreiben, das wir selber gerne lesen wollen. So in der Art, in der Zeit, wo keiner Zeit hat. Das war so.
Ja, das ist, aber das ist euch gelungen, weil auch das ist ja genau das Wichtige, was du gerade gesagt hast. Das ist auch für mich immer wieder ein Thema. Wie kann man denn auch ins Tun kommen? Denn natürlich auch meine KundInnen, die ja meistens nach einem Jobverlust, wie auch immer der entstanden ist, zu mir kommen, die haben natürlich noch mal mehr auch Emotionen und Ängste, die sie mitbringen. Und das ist für sie auch unheimlich schwierig. Also oft kommt so der Aktionismus, das werdet ihr auch kennen. Ich mache jetzt was und dann mache ich das und das und das und das. Alles klar, alles klar, alles klar. Wenn ich dann schon mal vorsichtig sage, man könnte vielleicht über das eine oder andere mal nachdenken, das wird erstmal weggeschoben. Und dann, wenn die ersten Wochen und Monate ins Land gegangen sind, merken sie, wow, da passiert gerade ganz viel mit mir und ich kann das eigentlich gar nicht handhaben. Und deshalb finde ich das toll, weil vieles aus eurem Buch kann ich auch natürlich übernehmen und kann ich anbieten als Übung, was ich zum Teil auch schon gemacht habe. Natürlich, es ist nicht alles neu, das ist schon klar. Aber ihr habt das eben, das, was du gesagt hast, so schön in Häppchen untergebrochen. Und das finde ich einfach richtig mega. Denn viele geben dann irgendwelche Riesenmethoden und Instrumente und du denkst, dann sitzt davor und denkst so, nee, das schaffe ich jetzt nicht alleine. Ne? Ja, Caroline, möchtest du noch was ergänzen?
Ah, Ines hat das schon so wunderbar auf den Punkt gebracht. Und ich freue mich, Martina, dass das bei dir auch genauso ankommt, wie wir uns das wünschen, nämlich super. Es soll kein zusätzlicher Stressfaktor sein. Ich möchte nicht beim Lesen schon ein schlechtes Gewissen bekommen, dass ich das jetzt nicht auch noch alles schaffe, sondern es soll sich wirklich, so wie Ines das gesagt hat, ne, wir wollen was Leichtes schaffen.
Ja. Ja, wunderbar. Also ich kann nur sagen, es ist euch gelungen. Und dann gehen wir mal da auf meine kleine Provokation ein, dass Resilienz ja auch schon sowas wie ein Buzzword für manche sein kann. Ach Gott, ja, jetzt schreiben die auch noch wieder darüber. Was ist das denn jetzt schon wieder, ne? Aber wie sollte man das denn, weil ich finde, den Fokus darauf zu legen, ist wirklich wertvoll. Also wie sollte man es und seine Wichtigkeit am besten auf den Punkt bringen, sodass man nicht gleich denkt, oh Gott, jetzt muss ich mich damit auch noch beschäftigen oder was ist das für dein Wort? Ja, alles klar. Sondern eben, wie du sagst, oder ihr beide sagt, mit Leichtigkeit.
Ja. Das ist total spannend. Das ist wirklich ein Buzzword. Und als ich meiner Mutter erzählt habe, ich schreibe mit einer Kollegin zusammen ein Buch und das heißt der Resilienzfaktor, hat meine Mutter, ne, Mitte 70 gesagt, was? Wie heißt das? Also die wusste nicht, was das bedeutet. Und hätte ich meinem Vater das erzählt, der Physik studiert hat, der hätte das gewusst, denn der Begriff kommt ja eigentlich aus der Physik und heißt zurückspringen. Also wenn etwas resilient ist, dann ist das so wie eine Stahlfeder oder so, ne? Oder wie einen Schwamm, den man zusammendrückt und wenn man loslässt, kommt er in seine ursprüngliche Form. Und dass dieser Begriff so ja so ein Buzzword geworden ist, ist, glaube ich, liegt daran, dass eben dieses Gefühl von Druck in den letzten Jahren so wahnsinnig gestiegen ist bei vielen Menschen. Und eben der Versuch, irgendwas zu finden, um halbwegs heil irgendwie damit umgehen zu können. Und Resilienz ist also auf den Punkt gebracht, quasi die Fähigkeit, gesund durch Krisensituationen zu kommen. Was es nicht ist, ist, es ist kein Teflon. Also es heißt nicht, alles mir ab, mir macht nichts was aus, mir ist alles egal. Das ist es eben nicht, sondern natürlich erleben alle Menschen Krisen, krisenhafte Situationen, gerade im Arbeitsleben. Ne? Also wenn du sagst, Jobverlust, das ist ja eine enorme Krisenerfahrung. Ja. Und wir haben eben gesagt, Resilienz bedeutet nicht, hier liest das, dann ist es dir egal, sondern hier liest das und bekomme ein Gefühl dafür, dass es trotzdem dein Leben ist. Und dass du trotzdem auch eine Krise irgendwie mitgestalten kannst.
Genau, das finde ich nämlich auch. Das kommt wirklich rüber. Also, dass du auch sehr wohl erstmal Macht oder Machtlosigkeit empfinden darfst. Aber dass du, wenn du die richtige Anleitung bekommst, auch über, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, aber es dir wieder aneignen kannst, auch damit umzugehen.
Ja.
Ja, okay. Passwort, genau. Haben wir jetzt wieder entkräftet, würde ich jetzt sagen. Ja, und jetzt mal ganz konkret. Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit. Zwei wichtige Kompetenzen. Und wie können sie denn aus eurer Sicht am besten gelebt werden, liebe Caroline?
Wir teilen uns das, Ines, ja? Ich sag was zur Selbstwirksamkeit und Ines zur Eigenverantwortung, wenn du einverstanden bist. Die hängen, ehrlich gesagt, natürlich auch eng miteinander zusammen. Und vielleicht fangen wir mal mit der Selbstwirksamkeit an. Das Gegenteil wäre sowas, sich als Opfer und ohnmächtig fühlen.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass gerade Menschen, die ihren Job verlieren, weil Stellenabbau ist, weil Umstrukturierungen sind, dass die natürlich erst einmal sich als sowas wie Opfer auch fühlen.
Ja.
Und auch fühlen dürfen.
Auch fühlen dürfen, weil es ist ja auch ganz oft, weil ich ja eben auch mit Führungskräften zusammenarbeite, auch dieses Thema, dass du plötzlich einen Aufhebungsvertrag bekommst.
Ja.
Und wirklich plötzlich es wirklich nicht erahnt hast. Natürlich gibt es auch diese Situation, aber dieses, und ich habe mich jetzt über Jahre hier engagiert, habe mich angestrengt. Und was ist da passiert, was ich nicht mitbekommen habe? Warum geht man mit mir so um? Ich habe auch meine Frau vernachlässigt, meinen Mann vernachlässigt, meine Kinder, was auch immer. Und jetzt stehe ich davor.
Mhm. Ja. Und wir wissen eben aus der Forschung, dass das Gefühl, irgendwas jetzt selbst tun zu können, also in irgendeiner Weise auch wieder Wirkung auf mein eigenes Leben erzielen zu können, quasi einer der wichtigsten Resilienzfaktoren überhaupt ist. Ja. Also solange ich das Gefühl habe, ich kann eh nichts machen, wird es mir richtig schlecht gehen. Und deswegen ist der Fokus auf was. Und sei es nur was Kleines, was kann ich jetzt gerade tun, um gut für mich zu sorgen, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit wiederherzustellen, ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich.
Ja, absolut. Das vielleicht nochmal die kleine Schleife zu vorhin. Also ganz viel Aktionismus entsteht ja sehr oft, eben aus dem Gefühl heraus, ich muss jetzt irgendwas tun, weil sonst entgleitet mir wirklich alles, um dann vielleicht irgendwann mal zur Ruhe zu kommen. Mhm. Ja, genau.
Ja, wenn ich da gleich einspringen kann, dass mir jetzt auch sehr durch den Kopf geht, ist einfach dieses, es passiert so viel. Es ist ja auch wirklich so viel, so ja. unsicher und so turbulent und was ihr vorhin gerade gesagt habt, natürlich belastet das uns alle. Also und das, was du vorhin gesagt hast, Martina, das sind ja Kränkungen auch, wenn sowas unerwartet wird. Und das darf belasten und gleichzeitig ist die einzige Chance, die in dieser Unsicherheit liegt, dass sich Räume auftun. Räume auftun, wo die da oben, sagen wir es jetzt mal so, auch nicht wissen, wie sie die füllen sollen.
Ja.
Da geht es eigentlich darum, können wir ja auch sehr stark unterstützen, die Menschen, dass sie aktiv werden. Und was ich schon als meistes erlebe als Aktivismus, was ganz sofort gemacht wird, ist Stellenanzeigen wälzen. Stellenanzeigen und was da steht. Und dann kommt man entweder zu einem Schluss, ja, irgendwie ist da nichts interessant oder irgendwie wollen alle was, was ich nicht bin. Mhm. Oder ich weiß ja gar nicht, was es sonst noch gibt. Und wenn wir halt wissen, dass eigentlich nur noch, weiß ich nicht, so um die 30% der Stellen überhaupt über Stellenanzeigen besetzt werden. Ich sag nicht ausgeschrieben, sondern besetzt. Manche sind ja vorher auch schon klar. Mhm. Dann verschenken wir natürlich wahnsinnig viel. Und dieses, deshalb finden wir das so wichtig, dass die Leute sich wirklich damit beschäftigen, welche Themen interessieren mich denn? Worin bin ich richtig gut? Also woran könnte ich für andere Abteilungen, Unternehmen echt eine Unterstützung sein? Und das zu kommunizieren, sein Netzwerk zu erweitern, um überhaupt irgendwelche Gelegenheiten am Wegesrand entdecken zu können, sagen wir es mal so, und gleichzeitig immer mehr ins Gespräch zu kommen mit dieses, ich weiß ja nicht, was es gibt, das kann ich am besten ein bisschen auflösen, indem ich ganz viel mit Leuten spreche, wie die ihre Situation sehen in den Unternehmen, wohin sich was entwickelt, was gibt's eigentlich an neuen Jobs, also da wirklich seinen Horizont zu erweitern und ganz viele Fragen zu stellen den Menschen, die was machen, was einen interessiert. Also wie bist du da hingekommen? Was gefällt dir da dran? Was magst du nicht so? Wo siehst du denn die Herausforderungen? Das sind alles so kleine Maßnahmen, die einen in die Selbstwirksamkeit bringen. Und ich meine, wir haben uns ja über LinkedIn kontaktet auch. Und also ich meine, da kann man ja hervorragend nach Menschen suchen, die man mal fragen kann, können wir sprechen? Kurz. Mhm. Und wenn ich viele kurze Gespräche geführt habe, kann ich mein Wissen wahnsinnig erweitern. Und ich brauche nicht immer ein Zweitstudium oder sonst irgendwas anderes.
Ja, genau.
Wechseln.
Ja, absolut. Da sagst du was total Wichtiges, das sage ich auch. Ich habe jetzt ein paar Worte, gute Erklärungen nochmal dazu mitnehmen können, wie du es gerade erklärt hast. denn eins muss man schon auch sagen, das fällt den meisten natürlich sehr schwer. Also da wirklich auch den Kontakt aufzunehmen, auch wenn du sagst, das sind kleine Schritte. Der Schritt, mit dem anderen in den Kontakt zu treten, ist für viele wirklich ein riesengroßer Schritt. Da versuche ich eben auch dabei zu unterstützen und Anregungen zu geben. Ich habe da ja so einiges aufgebaut, damit man, ich habe so Customized GPTs, damit du schnell, weißt du, eine Möglichkeit hast, so eine Nachricht zu schicken, weil das ist ja die erste Kontaktaufnahme und nicht mehr die Ausrede hast, denn ich weiß aber gar nicht so genau, wie ich das formulieren soll. Ich weiß jetzt gar nicht, ja, sondern dass du auch wirklich sagen, okay, ich probiere es jetzt. Aber das ist nämlich auch eine wirklich schwierige Situation. Aber gut, du hast vollkommen recht. Das ist ja das, was allerdings auch neu ist für viele, weil sie mussten es ja nicht im Job. Das kann ich auch total nachvollziehen. Das braucht man nicht. Und irgendwie denkt man ja immer, der Kelch geht an einem vorbei. Ja, und setzt sich damit nicht auseinander. Das verstehe ich schon auch, weil man ja auch genügend zu tun hat.
Ja.
Und deshalb ist es gut, wenn wir auch da jetzt wieder drauf hinweisen.
Ja.
Ja, vielleicht noch. Ich habe neulich einen wunderbaren Text über Viktor Frankl gelesen, der sagt, das Leben stellt uns Fragen. Und wir müssen unsere Antworten dafür finden. Mhm. Und in diesem Begriff Eigenverantwortung steckt es drin. Ne? Welche Antworten finde ich jetzt auf eine neue Situation, auf eine neue Herausforderung?
Mhm.
Und das finde ich eigentlich wertvoll zu sagen, okay, bisher hat mir das Leben diese Fragen nicht gestellt. Ich musste diese Antworten nicht haben.
Mhm.
Aber jetzt habe ich neue Fragen. Jetzt stellt mir das Leben neue Fragen. Und es ist meine Verantwortung, wie ich darauf jetzt reagiere, welche Antworten ich finde.
Ja, genau. Und ich darf auch einen Moment dabei hadern und dann aber, weil jeder möchte ja eigentlich die Verantwortung wieder übernehmen, mich dem wirklich zu nähern. Also das eine ist wieder, ich kann es nur sagen, euer Buch zu verwenden, um da wirklich auch mal Möglichkeiten zu haben, aber natürlich auch mit uns dreien in Kontakt zu treten, uns als Sparringspartner zu sehen,
als Coach, wie auch immer du uns bezeichnen möchtest, aber dass man eben nicht alleine ist, sondern sich da jemanden aus der professionellen Sicht dazu holt, um die Schritte wirklich gehen zu können. Ne? Ja, ihr schreibt, wenn ich jetzt einen Schritt weitergehen darf, in eurem Buch auch über Zukunftsorientierung. Das haben wir im Grunde gerade ja schon die ganze Zeit mitschwingen lassen. Also wie du aktiv eine neue Geschichte für dich schreibst. Das hört sich auch so an, ja, okay, ich mache jetzt einfach mal ein Tool und dann mache ich das. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist. Also wie kann das geschehen und wofür ist es gut? Wie geht ihr da vielleicht aus eurer Praxis vor?
Es gibt ein Buch, was mich übrigens in letzter Zeit auch noch sehr beeindruckt hat. Und zwar ist das Zukunft, eine Bedienungsanleitung mit Florence Gaub. Und die ist ja Zukunftsforscherin und Beraterin der NATO. Und die hat gesagt, dass so die wichtigsten Zukunftskompetenzen aus ihrer Sicht sind das Denken in Szenarien und Kreativitätstechniken eigentlich, um diese Szenarien immer wieder anpassen zu können. Und wir meinen eigentlich unter diesem die eigene Geschichte weiterschreiben, auch wirklich so ein Szenario zu entwickeln. Wir wissen alle, wir können nicht alles bis ins letzte Detail planen, aber wir können uns zumindest mal ein Szenario überlegen, was für uns attraktiv klingt. Dann richten wir unseren Fokus darauf und dann wird auch mehr Energie da reingehen in dieses Szenario. Und wie es dann oft so ist, dann erzählt man anderen, dann kriegt man vielleicht mal wieder eine Idee von jemand anderem geschenkt, dem man das erzählt hat. Und man merkt auch wieder andere Gelegenheiten, nur weil man seinen Fokus darauf ausgerichtet hat. Und wenn ich das einmal gemacht habe, mir so ein bisschen aufzudröseln, was gehört denn zu so einem Szenario dazu, dann kann ich es auch wieder ein bisschen verändern, wenn die Rahmenbedingungen so nicht zu 100% stimmen. Also wir wollen so ein bisschen weg von dem sei die Hauptfigur in deinem Leben hin zu dem sei dein Drehbuchautor von deinem eigenen.
Ja, wunderbar.
Schreibe das so mit.
Ja, genau. Und dadurch zeigt er ja auch eben auf, wie flexibel und aktiv man sein muss, aber auch kann und es auch irgendwann wieder Spaß macht, denn durch diese äußeren Veränderungen, dann aber auch Anregungen und Empfehlungen, merkt man ja plötzlich, ach, naja, es ist nicht mehr alles ganz so schwer. Es kann plötzlich auch irgendwann mal in die Leichtigkeit kommen. Und genau, und das ist wirklich wichtig. Ja, genau. Möchtet ihr noch was ergänzen? Caroline, du vielleicht?
In unserem Buch haben wir ein Modell zum Thema Zukunft, das für mich so einen totalen Aha-Effekt hat. Und das ist, sich die Zukunft quasi vorzustellen mit einer Taschenlampe. Weil wir glauben nämlich oft, also wenn wir zurückschauen, dann ist ja die Vergangenheit ist quasi linear. Ne? Es läuft alles auf den Punkt jetzt, heute hin. Und wir glauben dann oft, dass Zukunft genauso wird. Also das nächste Jahr wird so sein wie dieses Jahr und ich kann quasi schon meine Zukunft, also ne, ich habe so eine genaue Vorstellung, wie das sein wird. Und so ist es aber nicht, sondern die Zukunft ist quasi wie ein Licht einer breiten Taschenlampe. Das ist eine Streuung. Es gibt natürlich eine wahrscheinliche Zukunft, aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele mögliche Zukünfte. Ja, also genau. Ich bin jetzt selbstständig. Ich kann mich auch morgen entscheiden, mich auf eine feste Stelle zu bewerben. Dann sieht mein nächstes Jahr völlig anders aus, als wenn ich selbstständig bleibe. Oder ich kann ein Sabbatical nehmen oder ich kann was auch immer, einen Job auf einem Schiff annehmen und durch die Welt reisen. Also Zukünfte sind immer, wir haben immer viele Zukünfte. Und wenn man sich das klar macht, dann kann man eben auch gucken, auf welche Art von Zukunft will ich denn meinen Fokus richten, so wie Ines das gesagt hat. Dann können wir in unsere eigene Wunschzukunft quasi hineinwachsen. Und sie wird viel wahrscheinlicher, als wenn wir denken, ach, das wird das ist eh nicht im Bereich des Möglichen.
Ja, genau. Und man gibt sich dann wieder auch die Möglichkeit, es eben, also des Wachstums, nicht des schnell, 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 ich muss das jetzt erreichen, jetzt muss die Entscheidung her, sondern sich darauf einzulassen.
Ja.
Ne? Also ich denke schon allein, wenn man drüber nachdenkt und nachempfindet, merkt man schon, dass es einem viel besser geht, wenn man das zulässt, als wenn man sagt, ich muss jetzt die Entscheidung treffen. Ja, jetzt haben wir natürlich auch noch eine Zuhörerschaft, die doch meist Führungskräfte 50+ sind und die ja, ich habe ja schon auch gesagt, dieses Thema natürlich auch sehr stark betrifft. Vielleicht könnt ihr ja mal sagen, Vorteile, denke ich, die haben wir jetzt eigentlich schon besprochen. Aber wie können Sie vorgehen? Wie können Sie so ein bisschen Ihre Gedanken in dieses Thema hineingeben und auch darauf ausrichten? Ja, dann frage ich mal die Ines.
Ja, wie können Sie da vorgehen? Also eine Sache ist sicherlich Vorbild sein, finde ich immer wieder. Mhm. Ich erlebe gerade in der Führungskräfteentwicklung so eine Fassungslosigkeit oft bei den armen Führungskräften über 50, weil die natürlich selber, als sie jünger waren, vollkommen anders geführt wurden als die Generationen, die jetzt nachrücken, mhm. die ja völlig andere Ansprüche haben. Es hat sich aber ja auch in der Arbeitswelt viel geändert. Mhm. Und wir haben einmal diesen Punkt, ich kann als Führungskraft gar nicht mehr alles wissen. Also das Wissen muss auch mehr auf alle Schultern verteilt werden. Mhm. Und das darf man auch. Auch wenn man über 50 ist, darf man eben sagen, ich weiß nicht alles, dafür habe ich aber meine Experten im Team. Ich finde das ein bisschen entlastend eigentlich auch als Gedanken. Mhm. Gleichzeitig sollen sie auch coachend führen und motivieren können. Und all das, finde ich, erreicht man halt sehr gut, indem man immer wieder in den Fragenmodus geht.
Ja.
Und, ich kann auch Vorbild sein, was meine eigene Entwicklung noch angeht. Selbst wenn ich, sagen wir mal, 55 bin und mir denke, oh, das sitze ich jetzt ab hier, muss ich mich nicht mehr viel verändern? Glaube ich nicht. Also ich glaube,
glaub ich aber auch nicht
mehr. In 30 Jahren muss man sich immer wieder noch verändern. Und wenn ich vorangehe als Führungskraft und selber mich immer wieder damit beschäftige, was interessiert mich eigentlich? Oder bei den technischen Neuerungen, die unsere Abteilung betreffen, was könnte ich eigentlich für mich gut nutzen dabei? Dann und vielleicht auch mal erzählen, wo aus irgendwas nichts geworden ist, was man sich gut, schön und toll vorgestellt hat. Also wirklich als Vorbild das Vorleben, dann reißt das auch mit. Also ich finde, das ist die beste Methode, um andere zu überzeugen und zu motivieren.
Ja, absolut überzeugend. Genau, Caroline.
Ja, und ich habe jetzt selber gerade mal, also ich gestehe, ich bin 48, also ich bin noch gar nicht 50.
So. Oh, und du sprichst mit uns.
aber wenn ich jetzt sage, ich wäre jetzt 52, dann wüsste ich ja, ich habe noch 15 Jahre zu arbeiten. Ja, genau. Und wenn ich überlege, meine letzten 15 Jahre, also von 33 bis 48, was da alles passiert ist, ich da alles an unterschiedlichen Dingen gemacht und gelernt habe, auch was technisch passiert ist, was in der Welt passiert ist, gesellschaftlich passiert ist, da kann ich eigentlich mit 52 nicht davon ausgehen, dass ich jetzt bis 67 einfach so weitermachen kann wie bisher.
Genau, ja, absolut.
Und das einfach als Chance zu begreifen und zu sagen, das können noch spannende 5, 10 oder 15 Jahre sein. Mhm. Ich glaube, das, ja, das ist einfach ein Geschenk, wenn man das so begreifen kann.
Genau, das ist wirklich ein Geschenk, wenn man das so begreifen kann. Und wenn man es auch so ganz klar sagen kann. Denn natürlich gibt es genügend Unternehmen, die wirklich die Schotten dicht machen, wenn man sich über 50 bewirbt. Es ist leider so, man kann das genau so sagen. Aber es gibt auch viele, die offen sind. Da muss man leider eben ein bisschen mehr mit den Flügeln schlagen und eben die richtigen finden. Das, was du vorhin gesagt hast, Ines, dass man eben in Kontakt treten muss. Das muss man leider etwas mehr machen. Aber eigentlich hat das eine wahnsinnig tolle Auswirkung, denn man erweitert sein Netzwerk, man erweitert sein Wissen und seine Erfahrung und kann auch noch sagen, wie aktiv man das macht. Und das alles in der Kombination ist eigentlich ein tolles Auftreten. Und ich versuche ja jetzt gerade auch vielleicht mal so eine Art Community aufzubauen oder so, die sich da gegenseitig stärkt und auch selbstbewusster dran geht. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich das mache, aber das ist jetzt so eine Idee von mir, die ist in den letzten Wochen gereift, weil ich immer mehr merke, wie wichtig das ist. Es gibt einiges, das weiß ich. Aber nicht dieser, wie soll ich das sagen, geschützte Raum, wo man darüber sprechen kann und Selbstvertrauen aufbauen kann. Mal schauen. Ja, also ich finde, wir haben viele Dinge angesprochen. Und gibt es von euch etwas an der Stelle, was ihr noch hinzufügen möchtet, vielleicht als Abschluss? Ines, ich übergebe dir jetzt mal das Wort.
Ich bin doch so voll im Denken.
Ja, ich merke es. Ich unterbreche dich jetzt.
Ja, also ich denke jetzt einfach mal laut weiter. Mhm. Ich fand das, was Caroline zuletzt gesagt hat, mit dem Geschenk so schön. Also ich habe wirklich im Kopf gerade dieses, hey, bleibt neugierig auf euch selbst. Auch weit über die 50, weit über die 60 hinaus. Es ist ein Geschenk, immer wieder gucken zu dürfen, was ist denn jetzt noch drin für mich. Und wenn ich das mal im Job gefunden habe, ich kann das auch für mein Privatleben weiter nutzen. Das sind alles Vorgehensweisen, die mein ganzes Leben versüßen können.
Wunderbar. Also Caroline, gerne noch dazu.
Ich glaube auch daran, oder man weiß ja mittlerweile auch wissenschaftlich, dass wir bis ins hohe Alter neue Dinge lernen können, dass wir uns neue Fähigkeiten aneignen können. Also man hatte lange die Vorstellung so, ne, das Hirn ist quasi mit 20 fertig und dann passiert da nicht mehr viel und alles ist nur noch Besitzstandwahrung. Und so ist es aber nicht, sondern wir können auch mit 50, mit 55, mit 60 noch ganz neue Dinge lernen und uns ganz Neues aneignen. Das einfach anzunehmen und zu sagen, ich mache was draus, das ist, glaube ich, einfach eine Frage der Haltung oder eine Denkgewohnheit, aber Gewohnheiten lassen sich ja auch aufbauen.
Lassen sich aufbauen, genau. Und sich auch die Vorbilder da zu nehmen. Die gibt es nämlich, und sich daran zu orientieren, vielleicht auch in Kontakt zu treten, um da selber eben auch dran zu wachsen. Das finde ich auch ganz wichtig. Also da muss ich auch andere Podcast-Folgen von mir nennen, wo ich einfach wirklich tolle Interviewpartner habe, die eben genau eben 60 und älter auch genau das geschafft haben und das auch wirklich in verantwortungsvollen Positionen. Einfach, weil sie das offene Herz hatten, sag ich mal. Ja, ich sag mal vielen Dank. Das war viel. Es war super interessant, fand ich. Und das war, finde ich, auch super, dass wir das in einem Take geschafft haben. Wir kannten uns ja vorher noch nicht persönlich. Und was sagt das aus, finde ich? Wir können alle drei gut auf andere Menschen zugehen und uns auf sie einstellen und den anderen lassen, wie er ist, aber auch dann uns eben einfügen. Ja, herzlichen Dank an euch. Nochmal vielen Dank auch an unsere ZuhörerInnen. Super, dass Sie bis zum Schluss dabei waren. Vielen Dank an euch, liebe Ines und liebe Caroline, für dieses ganz besondere Gespräch, das ich schon als Geschenk empfinde. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Sehr gerne. Ja, liebe ZuhörerInnen, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann lassen Sie doch ein Like da. Wenn wir noch nicht direkt verbunden sind, dann stellen Sie doch eine Anfrage. Und damit das funktioniert, stelle ich die Links zu den Profilen und Webseiten von Caroline Giesemann und Ines Brugschen natürlich in die Shownotes. Mein Name ist Martina Frahn und ich unterstütze Menschen von Herzen bei ihrem individuellen New Placement, sei es innerhalb des jetzigen Unternehmens oder außerhalb. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Ihnen das am besten gelingt. Dazu schreiben Sie mich entweder direkt auf LinkedIn an oder vereinbaren einen Termin mit mir. Beide Möglichkeiten verlinke ich natürlich wie immer in den Shownotes. Also bis bald, wenn es wieder heißt, entspannter Jobwandel mit 50+.